Ich möchte gerne weitermachen in unserer Predigtreihe, nämlich der andere Jesus und heute das Thema Einsamkeit. Und ich möchte euch ein Bild zeigen, das mich angesprochen hat und ich möchte euch einladen, mal zu überlegen, wie geht's euch mit diesem Bild, welche Gefühle, Gedanken kommen. Das ist ein Bild, also nicht das jetzt, das kommt gleich. Dieses Bild hat mich irgendwie sehr berührt und ich musste erstmal nachdenken, an welchen Punkten es mich berührt. Und ich habe mir gedacht, an sich bräuchte man zu so einem Bild, das ihr jetzt gleich seht, eine Hintergrundmusik. Aber ihr könnt ja selber eine in den Hintergrund legen. Was ist das für eine? Eine aufgeregte, eine fröhliche, eine betrübte? Einfach mal kurz einen Moment dieses Bild betrachten. Jeder hat zu diesem Bild andere Assoziationen, Gefühle, Gedanken, Melodien im Kopf. Für mich, ich habe gemerkt, bei mir rührt es tatsächlich eine Fröhlichkeit an. Ich hatte mal eine Zeit, wo ich ein paar Wochen im Kloster verbracht habe, mich mal zurückgezogen habe und ich diese Einsamkeit und diese Stille, die habe ich unglaublich genossen. Und da dachte ich so dran, als ich das Bild gesehen habe, so wie der Jochen, der steht hier am Klosterfenster, am Großen und guckt nach draußen, ist einfach still. Da ist niemand, der was von ihm will, da ist einfach Ruhe. So, aber jeder von euch hat vielleicht andere, mancher spürt in diesem Bild vielleicht auch eine eigene Einsamkeit, die da ist und die wird angerührt und ihr würdet vielleicht eher eine traurige Musik darunter legen. Das ist interessant, wenn wir über das Wort Einsamkeit nachdenken, dann ist es oft eher negativ belegt. Einsamkeit, da denken wir an so Dinge wie Carl Gustav Jung, also C.G. Jung, der sagt, Einsamkeit entsteht nicht dadurch, dass man keinen Menschen um sich hat, sondern dadurch, dass man ihnen die Dinge, die einem wichtig erscheinen, nicht mitteilen kann. Also das ist normalerweise das Bild von Einsamkeit, wo wir sagen, Einsamkeit heißt, ich bin irgendwie, ich fühle mich nicht gut, weil da ist niemand, mit dem ich meine eigenen Gedanken, Gefühle teilen kann. Ich bin irgendwie für mich und es tut weh. Das Bild, das wir oft haben, wenn wir über Einsamkeit nachdenken, ist die einsame Rentnerin, die am Fenster sitzt und einfach nach draußen guckt. Und das nicht nur eine Stunde, sondern vielleicht zwei oder drei. Ich habe heute schon eine gesehen, mit dem Fahrrad bin ich gefahren. Und dann war eine ältere Dame mit so einem roten Pullover, die aus ihrem Fenster geguckt hat. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist sie ja auch einsam oder vielleicht hat sie auch nur aus dem Fenster geguckt. Ich weiß es doch nicht. Aber wir wissen, dass Einsamkeit, dieses Quälende, diese Sehnsucht Einsamkeit auch jeden Menschen betreffen kann. In Corona waren viele Menschen einsam. Interessanterweise auch junge Leute, viele junge Leute. Aber das wissen wir ja auch. Ja, ich kann jeden Tag in die Schule gehen oder auf die Arbeit und kann so im Verband sein mit den anderen und trotzdem fürchterlich einsam sein. Ich kann sogar verheiratet sein und einsam sein. Ich kann auf einen Geburtstag eingeladen sein und ich kenne niemanden. Und es fühlt sich irgendwie nicht gut an. Habt ihr vielleicht auch schon mal erlebt. Nicht schön. In der alten Klostertradition, wenn wir jetzt wieder bei dem Bild, so wie ich es interpretiere, da ist Einsamkeit eigentlich auch was sehr Positives. Nämlich, da denken wir an die Wüstenväter, die so in den ersten Jahrhunderten genau diese Einsamkeit gesucht haben. Also die sind extra in die Wüste gegangen, um sich zurückzuziehen, um bei sich zu sein, um zu erleben, wenn ich dort in der Einsamkeit bin, dann kommt mir Gott oft ganz nah. Das waren die Menschen, die auch bekannt dafür waren, sehr viele weise Worte gesprochen zu haben. Es gibt ja Bücher über die Wüstenväter und da sind viele Weisheiten drin, weil die in der Einsamkeit, in der Stille ganz viel durchdrungen und erkannt haben. Also es ist auch was sehr Positives in dieser Zeit gewesen. Das Alleinesein, in dem liegt auch ein Mysterium, eine besondere Kraft, eine besondere Ruhe, ein Weg zur Selbsterkenntnis und zur Zweisamkeit mit Gott. Und wenn wir heute über Einsamkeit nachdenken, über Jesu Einsamkeit, dann ist mir wichtig, beide Aspekte zu sehen. Diese moderne Sicht auf Einsamkeit, wo wir sagen, es ist eine Sehnsucht, es ist ein Alleinesein, es ist ein zwar ständig berieselt werden und doch irgendwie mit sich selber oder nicht mit im Kontakt mit anderen zu sein. Und die andere Form ist die Einsamkeit der Wüstenväter. Dieses, ich suche die Ruhe, ich suche das Einsamsein. Im Hebräischen ist das Wort für Einsamkeit, kommt von dem Wort Wüste. Also da, wo es leer ist, öde und wüst, halt einsam, wo kein Mensch ist. Wir würden heute sagen, medienfreier Raum, da ist man nichts, da kein Smartphone, funktioniert nicht, keine Masten, die da irgendwie, es ist einfach nichts, es ist Ruhe, es ist, Einsamkeit. Und wir Menschen, wir brauchen beides. Wir brauchen beides. Wir brauchen die Party, das Leben, die Gemeinschaft mit anderen, den Austausch. Und wir brauchen aber auch die Stille, den Rückzug. Wir brauchen Vollgas, mal richtig alles reingeben, mal richtig was wegpowern, was wegschaffen. Und dann auch wieder einfach entspannen. Einfach zurücklehnen, zur Ruhe kommen, Seele baumeln lassen. Und es ist in unserem Leben wie ein Pendel, was immer schwingen muss. Also wir Menschen sind irgendwie so pendelmäßig geschaffen. Ja, es geht nicht, dass wir immer nur Vollgas geben oder immer nur durchhängen, sondern es ist wichtig, dass dieses Pendel immer auch schön schwingen kann. Und wir kennen das ja in Zeiten, wo wir nicht schwingen können, weil die Arbeit uns so festhält. Stell dir vor, die Arbeit, ne, die an diesem Pendel zerrt die und sagt, ich lass dich nicht los. Oder der Stress, was gerade in unserem Leben so da ist. Es gibt aber auch Zeiten, wo uns vielleicht die Ruhe zu viel ist, wo das Pendel in die andere Richtung nicht mehr schwingen kann, wo mir auch vielleicht die Herausforderung, die Aufgabe fehlt. Beides ist wichtig, das gehört dazu, es muss schwingen. Und bei Jesus ist so ganz interessant, bevor Jesus auftritt öffentlich als Rabbiner, als Menschensohn, als der Menschen berührt und heilt, als der redet, schickt ihn der Geist in die Wüste. Jetzt könnte man sagen, ja, ist ja eigentlich eine gute Idee. Also Jesus fängt seinen Dienst an, da ist ja gut, vorher nochmal sich zu sammeln. Also vorher nochmal, ich stelle mir vor, wie so eine, vielleicht durch einen Priester oder durch einen Seelsorger, eine begleitete Zeit, wo ich nochmal mich sammeln kann, wo komme ich her, wer bin ich eigentlich, was will ich jetzt, was den neuer Lebensabschnitt, was kommt auf mich zu, was ist mir wichtig. Also eine Zeit, am besten geführt durch jemanden, ja, wo man sagt, jetzt, ich bereite mich vor, das ist eine Sammlungszeit, so Exerzitien, kontemplativ und wo ich mit meinem Leben auch arbeite. Das hätte mir Jesus alle gegönnt. Jetzt steht da aber Folgendes drinnen. Er wird in die Wüste geführt vom Geist, damit er vom Ankläger verführt werde. So, jetzt musste ich mich doch öfter mal am Kopf kratzen, was damit jetzt wohl gemeint ist. Das ist ja ein Ding, ja. Das hätte ich Jesus jetzt nicht gegönnt. Das klingt auch gar nicht so schön. 40 Tage, 40 Nächte in der Wüste, es war eine Zeit der Einsamkeit. Eine Zeit, wir lesen, Jesus war in der Wüste bei den wilden Tieren. Also es war irgendwie auch gruselig, unheimlich, bei wilden Tieren in der Wüste zu sein. Jetzt nicht so eine nette Zeit in einem Kloster oder in einem schönen Zimmerchen, sondern er ist ausgeliefert den Naturgewalten, den Tieren, auch nachts, Tag und Nacht. Jesus fastet in dieser Zeit, er nimmt nichts zu sich und wenn ihr es schon mal gemacht habt, das Fasten, dann wissen wir, das ist auch etwas, was uns bewusster macht als Menschen. Das macht irgendwie den Kopf klar. Und so war Jesus in der Wüste mit relativ klarem Kopf, mit Hunger wahrscheinlich trotzdem und da war auch Angst mit dabei. Es war eine unheimlich intensive Zeit für Jesus. Und dann passiert noch das, dass er auch noch dem Verkläger preisgegeben wird. Dem Diabolus oder Luther sagt, dem Teufel. Und das ist jetzt schon ein hartes Trainingscamp, was Jesus da durchmachen muss. Bevor er unter die Leute darf, bevor er anfangen darf, muss er so eine harte Zeit durchleiden. Ich habe diese Zeit mal für Jesus genannt, die Schule der Einsamkeit, durch die er erst durch muss. Die Schule des Angegriffenwerdens, die Schule der Verzweiflung, die Schule der Angst. Und nach diesen 40 Tagen oder am Ende dieser 40 Tage steht der Diabolus, hat ihn verführt oder er hat zumindest versucht, ihn zu verführen. Und dann steht da, da verließ ihn der Diabolus und siehe, da treten Engel herzu und dienten ihm. Am Ende dieser Zeit erlebt er auch noch, dass er dann endlich versorgt wird von Engeln. Ich habe mir gedacht, ich wünsche mir das eigentlich immer, dass Engel um mich sind und mich versorgen und es mir gut geht. Auch gerade in den harten und in den schweren Zeiten, dass ich da Gottes Nähe ganz besonders spüre. Und Jesus hat aber eine Zeit hinter sich gehabt, da war das nicht ganz so. Auch wenn der Trost am Ende schon gewartet hat. Und so gehört auch zu unserem Leben und zu Zeiten in unserem Leben vielleicht manchmal auch diese Schule der Einsamkeit, die nicht schön ist, wo wir uns lieber Engel wünschten, die uns versorgen. Zeiten, in denen wir schutzlos sind, wehrlos sind. Vielleicht sind es genau solche Zeiten, wo sich in unserem Leben was neu sortiert und wir in mancherlei Anfechtung kommen. Das war für Martin Luther übrigens auch ein ganz wichtiger Aspekt beim Bibellesen, beim Beschäftigung mit dem Wort Gottes. Es gibt so eine alte Weisheit, die Lectio Divina, und dann heißt es ja, du liest die Texte in der Bibel, du beschäftigst dich damit in so einem, ja, ziehst dich zurück, und dann betest du darüber, und dann kommt also Oratio, dann kommt die Meditatio, dann denkst du drüber nach und meditierst. Und Luther kannte diese Lectio Divina und er hat gesagt, ja, bei dem Theologen und dem, der sich mit dem Wort beschäftigt, da kommt immer noch eine Sache dazu, nämlich die Tentatio, die ist auch wichtig. Und das ist die Anfechtung. Luther kannte das, ja, beim Beschäftigen mit dem Wort. Es ist nicht einfach so, dass du dann auf Rosen gebettet bist und alles ist wundervoll, sondern du erlebst die Anfechtung. Du erlebst die Zweifel, die Fragen und an mancher Stelle bringt dich das ganz schön an Rand. Das hat Jesus erlebt in der Einsamkeit, in der Wüste, diese Anfechtung. Und bei Jesus war die schon heftig, weil er als Gottes Sohn, als Menschensohn eine wichtige Aufgabe hatte und der Diabolus nochmal so versucht hat, ihn unsicher zu machen, ihn wegzubringen von Gott. Ihm zu zeigen, du könntest das Ganze auch anders anpacken, das wäre vielleicht noch schöner für dich und noch besser. Und nach dieser Zeit startet Jesus durch und er verkündet das Reich Gottes. Ich habe nur darüber nachgedacht, weil das heißt ja so schön, der Knecht steht nicht über seinem Herrn. Wenn Jesus solche Zeiten durchmacht, vielleicht machen wir auch manchmal solche Zeiten durch und die sind alles andere als schön. Es ist die Schule der Einsamkeit. Und vielleicht hat Jesus diese Zeit gebraucht, um dann danach das zu tun, wofür er berufen war. Nämlich zu den Einsamen zu gehen, zu den Kranken und ihnen zu dienen. Auch ihre Einsamkeit zu verstehen, sein Herz ihnen zu öffnen. Und wir lesen zum Beispiel von dem Kranken am Teich Bethesda. Der ist vielleicht so in der Bibel das Urbild des Einsamen, der zu Jesus sagt, ich habe keinen Menschen. Ich liege hier jeden Tag da in diesem Teich Bethesda in Jerusalem, jeden Tag. Ich habe aber niemanden. Da ist keiner da, kein Mensch. Jesus geht auch durch diese Schule der Einsamkeit, damit er das ertragen kann, was er dann in dieser Welt alles sehen muss und ertragen muss. Wenn wir uns vorstellen, Jesus war Gottes Sohn, er war sündlos oder er hatte diese Wurzel der Sünde ja nicht in sich. Aber er musste überall, wo er hinschaut, diese Sünde sehen und ertragen. Wir kennen das vielleicht auch in manchen Bezügen in unserem Leben, wenn wir irgendwo mit reinschauen in irgendwelche anderen Bereiche und merken, boah, was da alles schief läuft, was da alles schwierig ist. Oder manche von euch Familienhilfe oder so, dann gehst du in eine Familie rein und siehst das Elend und die Not und siehst, was da falsch läuft. Du kannst aber auch nichts ändern. Und so hat Jesus durch diese Welt gelaufen und er hat an verschiedenen Stellen einfach das Elend, die Not gesehen. Diese Lüge, dieser Betrug, dieses Verlogene, dieses Heuchlerische. Und das hat er auch bei den Frommen gesehen, das hat er am Tempel beobachten müssen. Wo alle reden über große Ideale und Ziele und Vorstellungen, was alles ihnen so wichtig ist, aber sie haben es nicht gelebt. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus da manchmal fast dran zerbrochen wäre, dass er in Jerusalem sitzt und ihm die Tränen kommen, ihn das wirklich so rührt. Jesus sieht das Volk und er könnte sich ja freuen, dass so viele gekommen sind, aber er sieht auch das andere. Es sind so viele Schafe, die haben keinen Hirten, die sind so verloren. Und es rührt ihn zutiefst. Um das zu ertragen, Gott ihm diese Schule der Einsamkeit zugemutet. Jesus kennt oder musste sie kennenlernen, die Einsamkeit der Leidenden und die Einsamkeit der Leitenden, beides. Und in seinen letzten Stunden, da lesen wir nochmal von einem Jesus, der fürchterlich einsam war, weil er hätte jetzt seine Jünger gebraucht an seiner Seite. Matthäus 26. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu sagen, zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen im Garten Gethsemane: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Was ist daran nicht zu verstehen für seine Jünger, wenn Jesus sagt: Ich bin betrübt bis an den Tod. Seid bitte jetzt da für mich. Ich brauche euch jetzt. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend. Und sprach zu Petrus: Konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach: Mein Vater, ist es nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke? So geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend. Und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging wieder hin und betete zum dritten Mal und redete abermals dieselben Worte. Dann kam er zu den Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Habt ihr noch nicht ausgeschlafen jetzt? Schaut, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf und lasst uns gehen. Siehe, der ist da, der mich verrät. Da spüren wir Jesu Sehnsucht, dass da jemand jetzt einfach da ist. Und wir kennen das in den Zeiten, wo es uns nicht gut geht, dass da jemand einfach jetzt da ist und mit uns ein Stück wacht, da vielleicht einfach nur da ist und muss gar nichts sagen. Wacht und betet mit mir. Und Jesus hat erlebt, dass sie nicht für ihn da waren. Und als Jesus später am Kreuz hängt, erlebt er auch nochmal diese Verlassenheit in besonderer Art und Weise. Weil der diese Wurzel der Sünde nicht in sich hat, wurde für uns zur Sünde gemacht. Er trägt am Kreuz die Schuld, die Sünde dieser Welt. Und jetzt erlebt er die Einsamkeit des Sünders, das Getrenntsein von Gott. Warum hast du mich verlassen? Jesus erkannte alle Formen von Einsamkeit, die schönen und die nicht so schönen. Er kannte das, gemeinsam mit seinen Jüngern unterwegs zu sein und sich trotzdem einsam zu fühlen, weil sie ihn nicht verstehen oder weil sie gar nicht wissen, wovon er eigentlich redet. Er kannte auch die schönen Seiten von zusammen unterwegs sein. Er kannte die nicht so schönen Seiten der Einsamkeit, diese zehrende Sehnsucht, diese Verzweiflung, und er kannte aber auch das Alleinesein. Eines hat mich bei Jesus fasziniert, und es ist, dass Jesus, egal wo das Pendel gerade war und ob es jetzt erträglich und schön war oder nicht schön war, an all dem konnte Jesus in allem einsam sein und mit anderen sein, immer auch bei sich sein. Also er hatte irgendwas, dass er mit sich im Reinen war, ich sag's mal so, dass er selbstständig war oder klar in dem, was ihm wichtig ist, dass er selbstverantwortlich war. Man würde vielleicht so ein bisschen sagen, ein Mensch, der in sich ruht, der für sich sein kann. Und der Philosoph Rüdiger Safranski, der beschreibt es mit dem Begriff Einzelsein. Also Jesus konnte einzeln sein. Safranski schreibt, Einzelsein bedeutet, dass man zwar immer irgendwo dazugehört, doch auch imstande ist, für sich allein stehen zu können, ohne seine Identität nur in einer Gruppe zu suchen oder seine Probleme nur auf die Gesellschaft abzuwälzen. Es bedeutet auch Abstand halten und womöglich auf Zustimmung verzichten können. Also sich nicht zu verlieren, sich nicht anzupassen an die Umgebung, seine Identität nicht aufzugeben, sich nicht von der Meinung anderer abhängig zu machen, den eigenen Wert zu kennen, aus dem Wert zu leben. Dieses Einzelsein, ich fand das irgendwie, mir hat es super gut gefallen. Weil das eine Fähigkeit ist, die wir brauchen als Menschen, die wir lernen müssen, entwickeln müssen. Mein Eindruck ist, dass es den jungen Menschen heute echt immer schwerer fällt. Da ist man in so vielen Bezügen drin und die Medien haben so die Klauen auch auf allem drauf, dass es so schwer ist, bei sich zu sein, sich selber irgendwie, was ist mir wichtig, wer bin ich? Auch Grenzen zu setzen, zu sagen, das ist mir nicht wichtig oder das will ich bewusst nicht. Da ist manchmal so eine Beeinflussbarkeit da. Und ich glaube, dass wir da echt gucken müssen, ja, gerade unseren jungen Leuten und unseren Kindern zu helfen, sich selber da zu finden und zu entwickeln. Aber es betrifft uns selber auch. Es betrifft unser eigenes Pendel, dass es schwingen darf, dass wir beides uns genehmigen. Die Zeiten, wo gepowert wird und die Zeiten, wo ich durchhängen darf. Und auch da möchte ich noch mal kurz einen Blick einfach auf Jesus werfen. Jesus, der das Einzelsein so gelebt hat, dass er für seine Seele gesorgt hat, nenne ich es mal. Der Verantwortung übernimmt für sein geistliches Leben, der diese Begegnungsmomente mit seinem Gott Vater sucht im Alltag, der die Stille sucht. Und das hat auch was mit Einzelsein zu tun, ja, mich zurückzuziehen. Jetzt bin ich für mich im stillen Kämmerlein, wie Jesus mal sagt, sollt ihr beten. Jetzt bin ich einfach mal für mich und in diesem für mich Sein öffne ich mich aber auch für das Dasein Gottes. Matthäus 14, Vers 23 steht, und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg für sich allein, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Also er stieg auf den Berg, um für sich zu sein, einzeln. Diese Zeit, sich ganz bewusst zu nehmen. Und vielleicht kennt ihr das auch, diese Zeiten sind auch nicht mal einfach. Es ist auch herausfordernd, in der Stille zu sein, die Ruhe auszuhalten. So wie Jesus einzeln sein, der neue Klarheit findet, in dem sich zurückzuziehen und in dem für sich zu sorgen. Markus 1, Vers 35 bis 38. Und am Morgen, noch vor Tage, stand er auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Also ganz früh am Morgen, kriegt keiner mit. Und Simon und die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und da sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm, jedermann sucht dich. Und er sprach zu ihnen, lasst uns anderswohin gehen, in die nächsten Orte, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Also Simon kommt da und sagt, hopp, mitkommen, sie suchen dich alle. Ja, komm wieder zurück. Hattest du genug Zeit für dich, ja? Die warten auf dich. Und Jesus sagt, nein. Die mögen ja mich suchen oder auf mich warten, aber mein Auftrag ist, dass ich jetzt weiterziehe in die nächsten Orte. Damit erfülle ich meinen Auftrag. Nein, bei Lukas steht sogar, die wollten ihn festhalten. Die wollen ihn nicht loslassen, die Leute dort. Und Jesus windet sich raus und sagt, nein, mein Auftrag ist woanders. Und er findet diese Klarheit in der Stille. Ähnlich Lukas 6, Vers 12. Da beruft er seine Jünger. Und das Ganze beginnt aber damit, es begab sich zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten. Und er blieb über Nacht im Gebet zu Gott. Ganze Nacht. Boah. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger und erwählte 12 von ihnen, die er auch Apostel nannte. Bevor er diese Entscheidung trifft, wen er da wie auswählt, zieht er sich zurück ins Gebet. Die ganze Nacht. Und letzter Aspekt, einzeln sein, ich habe das schon genannt, Das ist mir ganz wichtig. Das sehe ich jetzt bei Jesus nicht, aber bei uns sehe ich das, auch gerade bei uns modernen Menschen, dass es so schwierig ist, diese Stille, dieses Einzelsein auch auszuhalten, dieses zu mir zu stehen. Und wenn ich still werde, dann werden ja alle Gefühle und Gedanken in mir so laut. Das kann dann auch manchmal, da entsteht auf einmal innerer Lärm so. Den muss ich auch aushalten, damit klarkommen, das Sortieren, das Wahrnehmen, auch das Schmerzhafte aushalten, das, was ich die ganze Woche über vielleicht verdrängt habe und runtergedrückt habe und das steigt dann auf. Ja, muss ich erstmal sortieren, warum geht es mir gerade so, wie es mir geht. Aber das gehört auch zu einem gesunden Leben dazu. Das waren jetzt viele Aspekte und Gedanken zum Thema Einsamkeit, ganz unterschiedliche. Und bevor wir gleich von der Christine hören, wie es jetzt gleich weitergeht mit dem Segnen, heute ist ja Segnungsgottesdienst, möchte ich euch kurz mal einfach einen Moment geben. Genau, die Musiker können sich schon mal positionieren. Welchen Gedanken magst du festhalten? Welchen Gedanken von denen, die heute gekommen sind oder die du gehört hast, magst du gerne festhalten?